Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Die Zinsen werden nicht gesenkt, Europa ist stabil, sagt der Präsident der Europäischen Zentralbank Jean-Claude Trichet. Wenn die USA in eine Rezession geraten, was ist dann mit uns? Fragen sich Experten am WEF und wir den New Yorker Wirtschaftsprofessor Nouriel Roubini. Derweil schreiben Schweizer Wirtschaftskonzerne weiter schwarze Zahlen, Lonza und Axpo melden Milliardengewinne. Weiter dann Sturmwarnung in Frankreich. Sarkozys Kabinett präsentiert 300 Reformvorschläge und weckt Befürchtungen, nicht nur bei der Bevölkerung. Selbsthilfe im Gazastreifen. Die Palästinenser bomben sich den Weg nach Ägypten frei und decken sich mit Medikamenten und Esswaren ein. Und Lorbeeren in Solothurn. An den Filmfesttagen wird der Schauspieler Valo Lüend für sein Lebenswerk geehrt. Über Dellebach-Kari und die Schweizermacher redet er im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic mit den Nachrichten Afra Galati.
Anders als in den USA sind die Verantwortlichen in der EU offenbar nicht bereit, die Zinsen zu senken. Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen Zentralbank, sagte vor Europaparlamentariern, der Kampf gegen eine drohende Inflation sei wichtiger als eine schnelle Zinssenkung. Zudem bleibe die Zentralbank bei ihrer Prognose, wonach das allgemeine Wirtschaftswachstum in Europa stabil sei. Die Leitzinssenkung in den USA gestern hatte den asiatischen Börsen Auftrieb gegeben. Der japanische Nikkei-Index schloss beispielsweise 2% höher als am Vortag. Auch die Schweizer Börse startete am Morgen positiv, inzwischen sind die Kurse aber wieder gesunken. Aktuell liegt der SMI bei 7.323 Punkten, minus 2,2%. Und noch die aktuellen Devisenkurse. Der Euro wird zu einem Franken 59,23 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 09,46. Die Schweizer Außenministerin Micheline Galmiret ist in Zürich-Kloten mit ihrer amerikanischen Amtskollegin Condoleezza Rice zusammengekommen. Bei dem Treffen seien bilaterale und international aktuelle Themen besprochen worden, teilte das Außendepartement mit. Rice ist auf dem Weg ans Weltwirtschaftsforum in Davos. Sie wird das WEF am Abend zusammen mit Bundespräsident Pascal Couchepin eröffnen. Nach der Rechtskommission kritisiert nun auch die Parlamentarische Versammlung des Europarates in Straßburg die schwarzen Terrorlisten der UNO und der EU scharf. Der Europarat stellt sich mit einer Resolution hinter einen überaus kritischen Bericht des Schweizer Stigmati. Dieser sieht in der Art und Weise, wie diese Listen geführt werden, eine krasse Verletzung rechtsstaatlicher Grundsätze. Das sei umso problematischer, als die Verletzungen im Namen internationaler Organisationen begangen würden. Bewaffnete Palästinenser haben am frühen Morgen Breschen in die Grenzanlagen zwischen dem Gazastreifen und Ägypten gesprengt. Laut Augenzeugen überquerten daraufhin Zehntausende Palästinenser die Grenze nach Ägypten. Nach Berichten aus Gaza eilten Menschen in ägyptische Ortschaften, um dort Nahrungsmittel, Benzin und andere Versorgungsgüter zu kaufen. Die ägyptischen Grenzwächter seien nicht in der Lage gewesen, dem Ansturm der Menschen standzuhalten. Israel, das den Gazastreifen abgeriegelt hatte, protestierte und forderte von Ägypten Maßnahmen, um das Problem zu lösen. Das Kantonsgericht St. Gallen hat eine 67-jährige Treuhänderin zu einer Gefängnisstrafe von 34 Monaten verurteilt. Ihr Mann erhielt eine bedingte Gefängnisstrafe. Die Strafen sind wesentlich tiefer als das Urteil der Vorinstanz. Mehrere Straftaten sind verjährt. Die Rentnerin aus Rorschach wurde beschuldigt, zusammen mit ihrem Mann im Schneeballsystem mehr als 1000 deutsche Kleinanleger betrogen zu haben. Dabei ging es um eine Summe von rund 60 Millionen Franken. Der Anwalt der Treuhänderin will das Urteil ans Bundesgericht weiterziehen. Die Tessiner Gemeinden Cornico, Bodio und Spersonico in der Leventina erhalten einen eigenen Autobahnanschluss. Der Bundesrat hat das Projekt dazu genehmigt. Damit ist auch der Vorentscheid für ein Lastwagenkontrollzentrum gefallen, wie das Bundesamt für Strassen mitteilt. Auf dem Monteforno-Areal bei Bodio ist ein Zentrum mit technischen und polizeilichen Kontrolleinrichtungen und mit 300 Abstellplätzen geplant. Der Spezialchemiekonzern Lonza hat im letzten Jahr den Umsatz um ein Viertel gesteigert auf 2,8 Milliarden Franken. Der Gewinn stieg um 51% auf 301 Millionen. Damit hat der Lonza-Konzern die Prognosen der Analysten übertroffen. Auch das Energieunternehmen Axpo hat im letzten Geschäftsjahr seinen Gewinn stark gesteigert, um ein Drittel auf 1,4 Milliarden Franken. Einen wesentlichen Anteil am Gewinn hat der Stromhandel mit dem Ausland. Teilweise ist das kräftige Gewinnwachstum aber auch auf Sonderfaktoren zurückzuführen. Unter anderem hat Axpo seine Produktionsanlagen und Energiebezugsrechte neu bewertet. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Stromkonzern mit einem leicht schwächeren Ergebnis. Bei der eidgenössischen Abstimmung vom 1. Juni können die Stimmberechtigten über drei Vorlagen befinden. Das hat der Bundesrat entschieden. Erstens über die Einbürgerungsinitiative der SVP. Sie verlangt, dass Gemeinden über Einbürgerungen an der Gemeindeversammlung oder an der Urne entscheiden können. Zweitens über die sogenannte Maulkorb-Initiative. Diese will das Engagement des Bundesrates und der Verwaltung bei Abstimmungskämpfen stark einschränken. Und drittens über einen Verfassungsartikel zur Krankenversicherung, also über den Gegenvorschlag zur SVP-Initiative für tiefere Krankenkassenprämien. Das Berner Inselspital gibt eine Schweizer Premiere bekannt. Erstmals hat ein Team der Berner Universitätsklinik eine künstliche Herzklappe durch einen kleinen Schnitt in der seitlichen Brustwand eingesetzt. Operiert worden waren zwei Patienten, für die eine traditionelle Operation ein zu hohes Risiko dargestellt hätte. Bei der neuartigen Operationsmethode schlägt das Herz weiter. Tennis: beim Australian Open in Melbourne steht Roger Federer im Halbfinale. Der Schweizer hat gegen James Blake aus den USA gewonnen mit 7:5, 7:6 und 6:4. Im Halbfinale trifft der Schweizer auf den Serben Novak Djokovic.
12.36 Uhr, das sind die Mittagsinformationen im Rendezvous. Wenn die USA A sagen, muss Europa nicht B sagen, wie die Regierungen und Banker der EU auf die Turbulenzen an den Börsen reagieren. Kommt denn nun eine Rezession? Die Frage an den Wirtschaftsweisen, den New Yorker Professor und WEF-Gast Nouriel Roubini. Dann Reformturbo an der Leistungsgrenze. Präsident Sarkozys Kabinett legt 300 radikale Reformvorschläge vor für einen wirtschaftlichen Umbau Frankreichs. Ägypten im Clinch. Palästinenser aus dem Gazastreifen decken sich im ägyptischen Grenzort mit Lebensmitteln ein. Die Grenzwächter schauen zu. Terrorbekämpfung heiligt nicht jedes Mittel. Dick Martys Kampf gegen die Terrorlisten und sein Sieg im Europarat. Wahlkampf mit allen Mitteln. Im deutschen Bundesland Hessen ringt ein Konservativer um den Verbleib an der Macht. Und ein Bünzli, ein Bürzer, ein Urschweizer. Valo Lüent verkörperte über 200 Rollen. Heute ist er in der Rolle als Gast im Tagesgespräch um 13 Uhr. Die Panik beenden, die Anleger beruhigen. Nach den heftigen Turbulenzen an den internationalen Aktienmärkten suchen Regierungen und Zentralbanken nach Lösungen, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Gestern hat die US-Notenbank in einer Feuerwehrübung die Zinsen gesenkt. Heute nun hat sich der Chef der Europäischen Zentralbank, Jean-Claude Trichet, zur Krise geäußert. Für Europa komme eine Zinssenkung wie in den USA momentan nicht in Frage. Manuel Rentsch.
Der Chef der Europäischen Zentralbank verzichtet zwar auf eine rasche Intervention und eine Zinssenkung, umso mehr begrüßt er schärfere Kontrollen. In seiner Rede vor dem Wirtschaftsausschuss des EU-Parlaments forderte der oberste Währungshüter Europas eine engere Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsbehörden und den Zentralbanken, um künftig solche Krisen zu verhindern. Die Aufsicht über die Finanzwelt müsse verbessert werden, sagte Jean-Claude Trichet, denn mögliche Turbulenzen auf den Finanzmärkten würden die ganze EU treffen. Die Risiken seien aufgrund der zunehmenden Komplexität der Finanzprodukte gestiegen, sagte Jean-Claude Trichet.
The growing complexity of financial instruments can give rise to increased uncertainty regarding the degree of risk involved and the extent of potential losses.
Besorgt über die aktuelle Krise in der Finanzbranche zeigt sich auch die britische Zentralbank. Sie will offenbar die Zinsen schon bald senken, an der nächsten Sitzung in zwei Wochen. Und schließlich will auch die Regierung in den USA die Wirtschaft ankurbeln. Präsident Bush und führende Kongressmitglieder kündigten gestern an, die Konjunktur schon bald mit Steuererleichterungen zu unterstützen. Maßnahmen seien dringend. Die Regierung will rund 150 Milliarden Dollar für ein solches Hilfspaket zur Verfügung stellen.
Manuel Rentsch. Auch in Davos, wo heute das Weltwirtschaftsforum WEF beginnt, sind die Krise an den Finanzmärkten und Rezessionsängste die dominierenden Themen. Ein Mann, der vor einem Jahr in dieser Sendung die US-Kreditkrise schon vorausgesagt hatte, ist Nouriel Roubini. Der New Yorker Wirtschaftsprofessor ist heute eine gefragte Person. Aus Davos Markus Mucklin.
Vor einem Jahr war Nouriel Roubini, der Professor aus New York, völlig isoliert. Alle anderen Experten prophezeiten der Weltwirtschaft ein glückliches Jahr, sahen nicht einmal ein Wölklein am Horizont. Nur Nouriel Roubini scherte aus, er sagte voraus, was in den USA inzwischen geschah. Eine Immobilienkrise, eine Kreditkrise, ein steiler Anstieg des Ölpreises und ein Absacken der US-Wirtschaft in die Rezession. Nouriel Roubini fühlt sich bestätigt, auch wenn er es bedauert, wie er heute Morgen in Davos bekannte.
Unfortunately, I was right.
Und ebenso unglücklicherweise sagt Nouriel Roubini den USA keine baldige Besserung voraus.
I think at this point the debate is not anymore about whether we're going to have a soft landing or a hard landing in the US, but rather on how hard the hard landing is going to be.
Die Frage stelle sich nicht mehr, ob die US-Wirtschaft weich oder hart lande. Die Frage sei nur noch, wie tief der Einbruch ausfalle und wie lange er dauern werde. Viele Experten meinen, die Rezession würde nur von kurzer Dauer sein, bevor es im Herbst wieder aufwärts gehe. Nouriel Roubini ist skeptischer, er befürchtet, dass die Flaute über das ganze Jahr anhalte. Eine längere Rezession sei nicht mehr zu vermeiden, weil die USA nicht mehr nur unter einer Hypotheken- und Kreditkrise litten, auch andere Sektoren der Wirtschaft hätten nun Probleme. Und vor allem der Konsum, die wichtigste Konjunkturstütze in den USA, leide. Er nehme ab, weil die Konsumenten über keine Ersparnisse mehr verfügten und zudem massiv verschuldet seien. Europa, China, Indien und selbst viele afrikanische Länder konnten sich bisher schadlos halten. Ihre Wirtschaften erzielten beeindruckende Wachstumsraten und konnten so die Rückschläge in den USA kompensieren. Das ändere sich nun, ist der New Yorker Professor Nouriel Roubini überzeugt. Wenn die Nachfrage in den USA einbricht, importiert das Land weniger Waren. Das heißt, China und Europa können weniger exportieren, sie erleiden schmerzliche Einbußen. Immerhin, der Skeptiker Roubini hat zumindest für den Rest der Welt ein kleines Trostpflaster bereit.
I don't expect a global recession, but certainly a severe global economic slowdown.
Er erwarte nicht, dass die gesamte globale Wirtschaft in eine Rezession verfalle, das Wachstum der Weltwirtschaft werde sich aber stark abschwächen. Da helfe es auch nicht, dass die USA in den letzten Tagen massiv Gegensteuer gaben. Weder das Ankurbelungsprogramm der Regierung Bush noch der massive Zinsschnitt der US-amerikanischen Notenbank Fed von gestern könnten kurzfristig etwas ausrichten, meint Nouriel Roubini.
And whatever the Fed is going to do right now is going to be too little too late, meaning the Fed cannot prevent this recession from occurring. Of course, aggressive Fed easing is going to make the recession slightly more shallow and less protracted than otherwise.
Die Maßnahme der Notenbank gehe zu wenig weit und käme zu spät. Damit lasse sich die Rezession nicht mehr verhindern. Die Zinsreduktion könne aber immerhin dazu beitragen, dass die wirtschaftliche Flaute kürzer und weniger schlimm ausfalle, als wenn nichts getan würde. Die Aussichten sind folglich schlecht. Und für einmal muss sich Nouriel Roubini nicht isoliert fühlen. Die schlechte Stimmung auf den Finanzmärkten drückt offensichtlich auf den sonst so optimistischen Geist von Davos.
Der französische Präsident Nicolas Sarkozy ist angetreten mit dem Versprechen, sein Land umfassend zu reformieren. Um seine Politik besser abzustützen, hat Sarkozy auch eine Kommission eingesetzt, die Marschrichtung präzisieren sollte für den wirtschaftlichen Aufbruch. Heute Vormittag hat dieses Gremium mehr als 300 Vorschläge vorgelegt. Doch ganz geheuer dürfte es dabei nicht einmal mehr dem Präsidenten sein. Aus Paris, Philipp Scholkmann.
Es schien einer dieser genialen parteipolitischen Schachzüge des Präsidenten. Sarkozy wählte ausgerechnet eine historische Figur aus dem linken, also gegnerischen Lager, um die Kommission für den ökonomischen Aufbruch Frankreichs zu leiten. Jacques Attali, der frühere Chefberater des sozialistischen Präsidenten François Mitterrand.
Notre diagnostic est clair. La France dispose d'atouts magnifiques pour en bénéficier, mais elle est plombée.
Frankreich habe alle Qualitäten, doch es sei blockiert durch Privilegienwirtschaft und Ineffizienz, sagte Attali heute Mittag, als er das Ergebnis der Arbeit vorstellte. Sarkozy selbst war unvorsichtig genug, schon ganz am Anfang carte blanche zu erteilen. Was die Kommission vorschlage, werde auch umgesetzt, versprach der Präsident vor einem halben Jahr, als die Kommission ihre Arbeit begann. Ein Prozentpunkt mehr Wachstum will Sarkozy, damit Frankreich ins Feld der dynamischeren Volkswirtschaften Europas aufrücken kann und mindestens ein gutes Drittel weniger Arbeitslosigkeit. Was Attali nun vorzeichnet, inspiriert sich zu einem großen Teil an den wirtschaftsliberalen Rezepten, die anderswo in Europa bereits seit längerem angewendet werden. Der Verwaltungsapparat soll verkleinert und effizienter werden, die Sozialabgaben sollen weiter sinken, die Mehrwertsteuer dagegen steigen. Vor allem die in Frankreich schwach entwickelten Kleinbetriebe müssten gestärkt werden. Außerdem sei nötig, dass die Preisbindungen verschwinden und überhaupt liebgewonnene Vorrechte einzelner Berufsgruppen abgeschafft würden. Es soll beispielsweise einfacher werden, in Frankreich ein Taxiunternehmen zu eröffnen, einen Friseursalon, eine Apotheke. Attali fordert auch große Investitionen in die Erziehung und die Forschung.
Concernant son objectif, c'est ce que le gouvernement s'acharne à faire depuis le début et ce qu'il continuera à faire.
Manches, was Attali wolle, sei bereits eingeleitet, sagte Wirtschaftsministerin Christine Lagarde. Allerdings, in mancher Hinsicht ist der vermeintlich Linke viel liberaler, als seinem Auftraggeber wohl recht sein kann, zumal nun ein paar Wochen nur vor den nächsten Wahlen, den Gemeindewahlen. Attali rechnet beispielsweise vor, dass die Volkswirtschaft enorm profitieren könnte, wenn Frankreich die Grenzen öffnete für Arbeitssuchende aus dem Ausland. Im kleinen Kreis würde Sarkozy dem wohl nicht widersprechen. Unter der Hand werden in Frankreich auch bereits von Fall zu Fall Einwanderer ohne Aufenthaltspapiere regularisiert. Doch die offizielle Politik geht in die entgegengesetzte Richtung. Sarkozy hat einen Teil seines Wahlkampfs mit ausländerfeindlichen Tönen bestritten, erfolgreich. Wie soll er die Kehrtwende, wie sie Attali nun wünscht, seinen Wählern erklären? Ein anderes Thema mit Sprengkraft, die Gebietsreform. Unter Experten ist längst unbestritten, Frankreich leistet sich allzu komplexe Strukturen zwischen den einzelnen Gebietskörperschaften, Gemeinden, Agglomerationen, Departements, Regionen. Mindestens eine Ebene ist zu viel. Die Regionen gehören gestärkt, die Departements dagegen gehören abgeschafft, fordert Attali nun. Ausgerechnet diese Departements, die historischen Verwaltungsbezirke, die das Land seit der Französischen Revolution ordnen. Der Aufstand der Konservativen im Regierungslager scheint da programmiert. Oppositionschef François Hollande jedenfalls wünschte Sarkozy schon mal viel Glück.
Nicolas Sarkozy avait dit lui-même qu'il prendrait tout du rapport Attali. Donc maintenant, il faut lui poser la question.
Der Sozialist sagte, er sei gespannt, wie der Präsident denn nun sein Versprechen einhalten wolle, alle Vorschläge Attalis unbesehen zu übernehmen, ohne die Bevölkerung dabei vor den Kopf zu stoßen. Natürlich sei der Bericht nur eine allgemeine Richtschnur und keineswegs schon ein Regierungsprogramm, versuchte Premierminister François Fillon schon mal die Wogen in den eigenen Reihen zu glätten.
Unter der totalen Abriegelung des Gazastreifens durch Israel wächst international der Druck, den Grenzübergang zu Ägypten bei Rafah zu öffnen. Derweil haben sich die Palästinenser im Gazastreifen selbst zu helfen gewusst. In der Nacht sprengten Kämpfer der Hamas die Barrikaden und seit dem frühen Morgen strömen Palästinenser zu Zehntausenden über die Grenze. Dort, im ägyptischen Grenzort, decken sie sich mit dem Allernötigsten ein, mit Medikamenten, Nahrungsmitteln, Benzin oder Matratzen. Die ägyptischen Grenzwächter und Polizisten lassen die Menschen bislang offenbar gewähren, auch wenn sich Ägypten damit in eine schwierige politische Lage manövriert. Irin Meyer.
Der erste Versuch gestern scheiterte. Ägyptische Polizisten schlugen mit Stöcken und sprühten Tränengas. Heute nun ist der Ausbruch gelungen. Zu Tausenden marschieren Palästinenserinnen und Palästinenser nach Ägypten in den Grenzort El Arish. Nachdem Bewaffnete in der Nacht die Zementmauer und die Sperranlage gesprengt und zwei Durchgänge nach Ägypten geschaffen hatten. Die Szene in Rafah gleicht einem riesigen Basar. Die Menschen wechseln ihre Schekel in ägyptisches Pfund, kaufen ein, beladen ihre Eselskarren, alles ohne sichtbare Eile. Die ägyptischen Grenzwächter und Polizisten schauen zu, greifen nicht ein. Der Druck im Gefängnis Gaza wurde zu groß. Es ist wie eine Explosion nach Tagen der kompletten Abriegelung durch Israel. Rafah ist der einzige Übergang im Gazastreifen, den Israel seit seinem Abzug 2005 nicht sperren kann und nicht direkt kontrolliert. Zuständig dafür sind die palästinensische Autonomiebehörde von Präsident Abbas, die EU und Ägypten. Doch seitdem die islamistische Hamas im letzten Sommer die Macht im Gazastreifen übernommen hat, bleibt Rafah zu. Die Polizei von Abbas hat dort nichts mehr zu melden und die EU-Beobachter sind abgezogen. Ein Vakuum ist entstanden. Auf der einen Seite steht nun die Hamas, auf der anderen sind die Ägypter. Für diese ist die Situation komplex. Bei den Palästinensern sind sie in ein schiefes Licht geraten und werden von ihnen der Kollaboration mit Israel bezichtigt. Präsident Mubarak aber fürchtet um die ägyptische Sicherheit, denn keiner weiß, was die Hamas in diesem unüberblickbaren Grenzverkehr in Rafah, wenn der Übergang denn regelmäßig offen wäre, ein- und ausführte. Immer wieder hat Mubarak auf die unhaltbare Lage aufmerksam gemacht und Israel gebeten, die Abriegelung zu beenden. Für die israelische Regierung ist ein offener Rafah-Übergang ein Albtraum. Noch hat sie via Kamera seine indirekte Aufsicht, kann aber nicht eingreifen. Und nun macht der palästinensische Premier Fayyad zusätzlichen Druck. Er lobbyiert bei der internationalen Gemeinschaft mit der Idee, alle Übergänge zum Gazastreifen von einer dritten Kraft unabhängig von Hamas und Fatah kontrollieren zu lassen, zum Beispiel von internationalen Firmen und Spezialisten. Die palästinensische Autonomiebehörde will so die Öffnung der Grenzen vorantreiben und die Not im Gazastreifen lindern. Dafür müssen die bei der Pariser Geberkonferenz versprochenen internationalen Investitionen ja erstmal den Gazastreifen erreichen können, argumentiert Fayyad. In der EU und in den USA soll sein Vorschlag auf offene Ohren stoßen, heißt es, anders bei der israelischen Regierung. Sie fürchtet, dass auf diesem Weg die Hamas aus ihrer Isolation befreit würde. Allerdings, so lange warten die 1,5 Millionen eingesperrten Palästinenser im Gazastreifen nicht, wie der Sturm auf Rafah zeigt.
Seit Jahren führen die UNO und die EU sogenannte Terrorlisten. Darin stehen Hunderte von Namen von Personen, Firmen und Organisationen, die verdächtigt werden, Verbindungen zum Terrorismus zu haben. Diese Listen verletzen elementare Grundrechte, aber nicht nur das. Auf ihnen stehen auch Namen gänzlich unschuldiger Bürgerinnen und Bürger. Heute Vormittag sprach sich der Europarat klar gegen diese Verzeichnisse aus, indem er sich hinter den überaus kritischen Bericht des Schweizer Parlamentariers Zikmati stellte. Fredrik Steiger.
Der italienisch-ägyptische Geschäftsmann Youssef Nada, der im Tessin eine kleine Bank führt, steht seit 6 Jahren praktisch unter Hausarrest in der italienischen Enklave Campione am Luganersee. Weder darf er reisen, noch hat er Zugriff auf seine Konten. Die Amerikaner halten ihn für einen Financier des islamistischen Terrorismus und ließen ihn auf die auch für die Schweiz verbindliche schwarze Liste der UNO setzen. Doch nachgewiesen wurde ihm nie auch nur das Geringste, meint der frühere Tessiner Staatsanwalt und heutige Ständerat- und Europaratsabgeordnete Dick Marti.
Die Bundesanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft von Mailand haben den Fall untersucht und überhaupt nichts gefunden, obwohl die Untersuchung hat über 3 Jahre gedauert.
Ein weiterer Fall betraf einen ehemaligen ETH-Professor, einen Schweizer Bürger mit ägyptischen Wurzeln. Auch er stand auf Geheiß Washingtons auf der UNO-Terrorliste. Als einer von ganz wenigen Angeschwärzten erreichte er nach 4 Jahren Kampf, von der Liste gestrichen zu werden. Für Dick Marti sind sowohl die UNO als auch die weniger umfangreiche EU-Terrorliste skandalös.
Was unakzeptabel ist, dass diese Liste sind geführt von internationalen Organisationen, die dazu sind oder als Mission haben, Demokratie, Rechtsstaat und Justiz zu fördern.
Stattdessen verletzten gerade sie elementare Grundrechte, bilanziert Marti. Der Europarat hat seinen Bericht heute mit überwältigendem Mehr gut geheißen. Als unakzeptabel empfindet man eine ganze Reihe von Punkten. So erfahren die rund 370 auf der UNO-Liste vermerkten Personen und die knapp 120 Firmen und Organisationen gar nie, was ihnen vorgeworfen wird. Und selbst wenn Verfahren gegen sie ergebnislos eingestellt werden, bleiben sie registriert. Außerdem unterliegen die Listen keiner demokratischen Kontrolle. Und obschon die Betroffenen in ihrer Bewegungsfreiheit und ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit enorm eingeschränkt sind, haben sie null Anspruch auf Schadenersatz. Auf die Frage, wer sich denn stark mache für die Listen, meint Dick Marti.
Das sind die Regierungen, vor allem natürlich die Vereinigten Staaten.
So dürfe es nicht weitergehen, findet nun zumindest der Europarat und unterstützt seinen Berichterstatter für Rechtsfragen Marti.
Es ist wichtig, dass im Kampf gegen Terrorismus alle Bürger mitmachen. Die Bürger müssen sich in diesen Kampf identifizieren. Aber dafür ist absolut notwendig, dass dieser Kampf einige Regeln respektiert.
Und dazu gehört, dass unabhängige Instanzen die Listen überprüfen und nötigenfalls Streichungen verfügen. Die Schweiz, gemeinsam mit Schweden, Liechtenstein und Dänemark, lanciert nun innerhalb der UNO eine Initiative für eine solche unabhängige Kommission. Dick Marty, der vor kurzem mit seinem Europaratsbericht zu den sogenannten CIA-Folterflügen einiges in Gang gebracht hat, glaubt nun, dass sich endlich auch bei den Terroristen etwas bewege. Ein Beispiel dafür:
In der EU selbst gibt es jetzt eine gewisse Revolte gegen diese Methode.
Und demnächst werde sich auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit dem Problem befassen. Das heiße zwar nicht, und das sei so Marty auch nicht nötig, dass die schwarzen Listen verschwenden. Aber es entsteht nun immerhin massiver Druck dafür zu sorgen, dass sie künftig nach den Prinzipien des Rechtsstaates geführt werden.
In Deutschland naht die Zeit der Entscheidung. Am Wochenende beginnt der Reigen der Landtagswahlen, und zwar in Hessen und in Niedersachsen. An beiden Orten regiert zurzeit die CDU. Wenn man den Umfragen glaubt, ist es damit in Hessen nach dem 27. Januar allerdings vorbei. Roland Koch kämpft dort zwar mit allen Mitteln und scharfen Worten um seine Bestätigung als Ministerpräsident, doch Andrea Ypsilanti, die Spitzenkandidatin der SPD, ist ihm hart auf den Fersen. Ursula Hürzeler über den Landtagswahlkampf in Hessen, der spannend ist wie selten.
So richtig Wahlkämpfen mag Joschka Fischer eigentlich nicht mehr, doch diese Woche machte der Politrentner eine Ausnahme. Schließlich soll Roland Koch gestürzt werden. Ehrensache, dass da der ehemalige hessische Umweltminister kräftig am Sockel mitrütteln will. Also reiste Fischer nach Wiesbaden und stärkte seinen Grünen den Rücken.
Koch ist wirklich im Wegrutschen, das spürt er, sonst würde er nicht so reagieren. Und das sollten wir nutzen, die letzten Tage wirklich nochmal sich völlig reinzuhängen. Die Sache ist gewinnbar am Sonntag. Und jetzt kommt es darauf an, den Trend zu verstärken und die Abwahl von Koch möglich zu machen, damit Hessen wirklich wieder vorne ist, liebe Freundinnen und Freunde.
Dass in Hessen bald wieder Rot-Grün statt Schwarz regiert wird, ist mehr als ein Traum. Denn im Moment glaubt niemand mehr, dass Roland Koch seine absolute CDU-Mehrheit verteidigen kann. Gemäß Umfragen steht ihm ein regelrechter Absturz mit zweistelligen Verlusten bevor. Dabei hat Koch alles versucht, um seine Basis zufriedenzustellen. Er hat noch rasch den Ausbau des Frankfurter Flughafens bewilligt, er hat Fehler in der Bildungspolitik eingeräumt und er hat vor allem härtere Strafen für jugendliche Gewalttäter gefordert. Da dies hauptsächlich Migrantenkinder träfe, war er für die Ausländerorganisationen fortan ein Hetzer. Dafür lobte ihn die rechtsextreme NPD. An Roland Koch aber, dem konservativen CDU-Mann, perlte beides ab.
Das ist mir völlig wurscht, weil ich nehme keine Rücksicht auf das, was Rechtsradikale sagen. Aber ich meide auch nicht Themen, die sich Rechtsradikale sonst greifen wollen. Wenn man im demokratischen Spektrum mit auch der notwendigen Kontrolle in der Sprache und in der Sache ein solches Thema thematisiert, dann gräbt man den Radikalen das Wasser ab.
Mittlerweile gilt der 49-jährige Koch allerdings selbst als halber Radikaler. Und spätestens seit er öffentlich auch über Strafen für Kinder nachdachte, empuppt sich sein Wahlkampfschlager als Rohrkrepierer. Am deutlichsten spürt das Andrea Ypsilanti. Der sozialdemokratischen Spitzenkandidatin fliegen die Stimmen nur so zu. Sie statt er heißt die neue Losung. Und das auch deshalb, weil die Arbeitertochter allen verspricht, dass es mit ihr als Ministerpräsidentin in Hessen wieder sozialer zugehe. Ypsilanti hat sich schon immer streng links positioniert. Jetzt, da viele Hessen Angst vor dem Abstieg haben, kommt ihr das zugute.
Ich habe immer eine sehr konsequente Politik gemacht. Ich habe immer das getan, was ich vorher auch versprochen habe. Ich bin eine sehr glaubwürdige Politikerin und habe selbst in schwierigen Zeiten, wir hatten schwierige Zeiten in der Frage der Agenda und der Kanzler Schröter, mich immer sehr kritisch konstruktiv verhalten und bin bei meiner Meinung geblieben und die hat sich jetzt auch ausgezahlt.
Andrea Ypsilanti von der SPD oder Roland Koch von der CDU. In Hessen wird es knapp. Gemäß Umfragen liegen beide gleich auf. Es wird also spannend am Sonntag, denn Hessen gilt als Richtungswahl, als Probelauf auch für die kommende Bundestagswahl.
Ursula Hürzeler.